wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns-Podcast. Hallo, hallo, hallo. Dieses Mal kommt es zu einem Novum, zu einer Neuheit. Denn das ist wahrscheinlich, oder ich habe eine App getestet. Die App ist recht interessant. Ich sag nicht cool, sie ist interessant. Davon will ich euch berichten. Das Problem ist, dass diese App jetzt nicht so allumfänglich ist, dass ich darüber eine Stunde erzählen kann. Deswegen würde es wahrscheinlich die kürzeste Geogedöns-Folge aller Zeiten werden. Das will ich euch aber nicht antun. Deswegen habe ich mir was gedacht. Und zwar werde ich im Anschluss an diese App, an die App-Vorstellung, wir haben einen neuen Hörer, oder wir haben einen neuen Hörer gewinnen können, und dieser Hörer ist sehr, wie soll ich es nennen, er ist sehr aktiv im Kommentare schreiben, und mir tut es ein wenig leid. Der hört nämlich jetzt von Anfang an alle Folgen des Geogedöns jetzt nach, von Anfang an, und kommentiert die ganz fleißig, und das Problem ist dann, dass diese Kommentare irgendwo im Nirvana verschwinden, weil die liest außer mir, Robi und mir, wahrscheinlich kaum jemand. Und das tut mir sehr leid. Deswegen habe ich mir Folgendes gedacht. Ich werde als zweiten Teil dieser Episode, ich sag dann irgendwann so, jetzt ist die Vorstellung der App vorbei, wer das interessiert, kann dann abschalten, werde ich die Kommentare mal vorlesen von dem jungen Mann und werde mich dazu positionieren, weil es gibt unwahrscheinlich viele Kommentare, die bedürfen so ein bisschen noch, also dazu ist da noch was zu sagen. Und angefangen hat der Gute nämlich am 10. November, glaube ich. Und ja, das zieht sich jetzt so durch. Und ich werde einfach mal am 10. November dann anfangen und werde seine ganzen Kommentare auf unsere Folgen kommentieren. Ist das dann ein Reaction-Podcast? Wenn man auf Kommentare... Egal. Das ist ein zweiteiliger Podcast. Der erste Teil wird die App sein, der zweite Teil wird das Kommentieren von Kommentaren sein. Wer möchte, Kapitelmarken sind gesetzt. Ihr könnt einfach dann ausschalten oder überspringen. Ihr macht das schon. So, lange Rede, lange Rede. Es geht endlich los. Die App, die ich euch heute vorstellen möchte, heißt Marble Prototype. Also Marble Prototyp. Und ist sehr interessant, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, ist eine App, die wird von einem einzelnen Entwickler, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, heißt der junge Mann Julius Freund. Und könnte ein Deutscher sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spricht er gut Deutsch, es gibt ein YouTube-Video, ich verlinke es euch. Der hat eine App programmiert und die ist aktuell im Android-Store, im Google Play-Store verfügbar. Die kann man auch für iOS benutzen, muss dazu allerdings die Testflight-App runterladen. Die Testflight-App ist so eine Geschichte, da kann man Apps, die noch nicht im Apple App Store drin sind, quasi auf sein iPhone laden und kann die damit ausprobieren. Ist so eine Art Beta-Geschichte, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe über Testflight noch nichts Negatives gehört, muss ich sagen. Also ich habe viele, ich kenne ein paar Leute, die benutzen das. Und laden da ab und zu sich Software runter. Ich habe bisher noch nie Probleme damit mitbekommen. Dementsprechend, keine Ahnung, bildet euch selber ein Urteil. Ich hau euch einen Link dafür auch in die Show Notes. Könnt ihr euch angucken. Genau. So, worum geht's bei Marble? Bei Marble geht's darum, man startet die App und hat eine recht übersichtliche Oberfläche. Und zwar sieht man sein Kamerabild. Wenn man das Handy bewegt, sieht man halt, wie sich das bewegt. Man sieht links oben ein nettes Smiley. Wenn man da draufklickt, kommt man auf die Webseite des Ganzen. Man hat unten links so ein Symbol für Freunde hinzufügen. Kann man sich, beziehungsweise hat sein Profil, kann sein Profil so ein paar Sachen da über sich anlegen, kann sein Instagram-Account damit verknüpfen. Und man hat auf der rechten unteren Seite eine Art Kompass, also so eine Art. Habt ihr mal Alien geguckt? Da gibt es diese Bewegungsmelder, wenn die Aliens kommen. So ähnlich sieht es hier aus. Sieht recht. Also man hat einen runden Kreis mit mehreren Zwischenkreisen da drin und sieht so eine Art Ausschnitt. Und wenn man sich einer Marble nähert, dann erscheint die in diesem Feld. So, was ist eine Marble? Eine Marble ist ein Punkt, der irgendwo in der Gegend gesetzt wird. Die App braucht GPS-Zugriff, die App braucht Fotozugriff, die App braucht Zugriff auf die Fotogalerie, die App braucht Zugriff, keine Ahnung, auf irgendwelche anderen Geschichten, aus Gründen. Man kann nämlich, wenn ich mich irgendwo befinde, kann ich in der Mitte unten das Plus drücken. Ihr habt's gehört, dann passiert Folgendes. Dann kann ich mich so ein bisschen in der Gegend umgucken und ich sehe plötzlich neben mir eine große Murmel erschienen. Ich mache die einfach mal, kann ich die einfach so anmachen? Dann sieht er ja im Prinzip mein Wohnzimmer. Ich mache, wo ist er hin? Komm her, Murmel. Oh, Murmel ist weg. Ich mache einfach mal einen Screenshot von der Murmel. Setze ich euch in die Shownotes das Bild. Ich hoffe, ich habe es noch gekriegt. So, und diese Murmel kann ich befüttern. Diese Murmel schwebt jetzt hier rum. Habe ich irgendwo schon einen Namen gegeben? Ich drehe mich gerade auf meinem Bürostuhl wie ein Irrer. So, meine Murmel. Und wenn ich die Murmel anklicke, habe ich die Möglichkeit, in diese Murmel Inhalte reinzupacken. Ich kann ein Bild reinpacken, einen Text, ein YouTube-Video, also einen Link zum YouTube-Video, einen Spotify-Link, einen Soundcloud-Link oder einen Twitch-Link. Moment, ich sehe gerade, hier gibt es noch mehr, oder? Nee, das sind die Punkte. Und ich kann diese Marble benennen. Meinetwegen, weiß ich nicht, Marble 1 oder keine Ahnung, und kann dann halt was reinpacken. Diese Murmel steht dann an dem Punkt. Und zwar, ich sag mal, wie beim Geocachen, das Ding ist halt veröffentlicht. Ich kann sie absenden und dann steht die halt. Jeder andere Spieler, der die App geladen auf dieser Welt, kann diese Murmel sich aussuchen, kann zu der Murmel hingehen, kann die sich angucken. Man muss halt eine gewisse Reichweite rankommen und sieht dann die Inhalte, die ich da hinterlegt habe. Und das kann recht witzig sein, weil man eben auf Sachen hinweisen kann. Also, ich sag mal, Waymarking vielleicht so in der Verbindung. Also man hat die Murmel auf der Landkarte, geht zu der Murmel hin und kann zu diesem Punkt von sich aus Informationen dahinterlegen und kann halt dem Betrachter Informationen übermitteln, die auf diesen Punkt referenziert sind. Das könnte theoretisch recht witzig sein fürs Geocachen. Wenn ich mir vorstelle, ich latsche halt irgendwelche Multistationen ab, kommt zu irgendeinem Punkt, da liegt die Marble rum, ich klicke die Marble an und kriege irgendwelche Informationen. Ich vermute aber mal, dass ich das Ding bei Groundspeak nicht gepublished kriege. Würde ich jetzt mal behaupten, die App ist zwar kostenlos, aber ist eine gute Frage, die App ist kostenlos. Ja, müsste man mal probieren, ob man das hinkriegt, ob man vielleicht mit den Marbles Stationen legen kann, also dass man verschiedene Stationen abläuft, jede Station ist eine Marble. Problem ist natürlich, dass man auch quer einsteigen kann. Da müsste man ein bisschen Gehirnschmalz noch dafür verbrauchen, aber auf jeden Fall kann man halt diese Marbles mit Multimedia-Informationen versorgen und kann halt, wenn man die Marble erreicht, kann man halt dann Inhalte abspielen. Der eine oder andere wird sich erinnern, Groundspeak hat vor einiger Zeit probiert, so ein Augmented Reality-Geschichten-Ding zu integrieren. Also man hat so eine AR-Cache versucht zu etablieren, man konnte sich bewerben, hat dann irgendwie den Cache erstellt. Das Ding ist aus meiner Betrachtungsweise relativ gefloppt, wurde nicht angenommen, beziehungsweise wurde von Groundspeak nicht weiter betrieben. In Verbindung mit Marble wäre es relativ komplikationsfrei möglich. Man kann halt wirklich zu dem Punkt hingehen, kann halt da Informationen oder Daten hinterlegen. Ich stelle mir das ganz witzig vor, wenn man zum Beispiel an das Final eines Multis kommt, der sich irgendwie mit Rittern oder Drachen oder sowas beschäftigt und man hat die Marble halt vor Ort, man öffnet die Marble und dann kommt der Drache quasi so angesprungen. Das wäre eine recht coole Geschichte, die dabei ist. Aber wie gesagt, das muss man gucken, ob das wirklich in Listings einzubinden geht oder ob das eine Geschichte ist, die man fakultativ eben einbindet, dass der Multi wie immer läuft und dass man das halt nebenbei anbietet. Wo auch die Frage ist, wie man dafür Werbung macht. Also was ich mir gut vorstellen könnte, ist mit OC zu verknüpfen, also Open Caching. Die sind da ja recht offen für solche Geschichten. Und da die Marble-App aktuell kostenlos ist, denke ich, steht auch nichts dagegen, da eine Verbindung hinzubauen. Ich habe das jetzt schon ein bisschen getestet. Ich finde die Marble-Geschichten ganz interessant. Was mir negativ aufgefallen ist, dass das Ding Akku frisst wie die Sau und es gibt keinen richtigen Ausschalter. Also diese App ist irgendwie nicht so richtig zu beenden. Die läuft immer im Hintergrund mit. Also es gibt so eine Art, wenn ich die gestartet habe und aus der App rausgehe, selbst wenn ich die manuell beende, und ich bewege mich, kriege ich immer so eine Anzeige, Marble läuft immer noch im Hintergrund, sobald wir in der Nähe von der Kugel kommen, jetzt von der Marble kommen, sage ich dir Bescheid, dann kriegst du eine Meldung. Also das geht nicht so richtig weg. Und ich habe jetzt, ohne jetzt zu messen, subjektiv den Eindruck, dieses Ding, na wahrscheinlich dadurch, dass es halt GPS permanent an ist, saugt ordentlich Akku. Also das ist nicht wenig, was da verschütt geht. Durch den Handy-Neustart kann man es allerdings wirklich beenden. Also Handy neu starten, dann ist die App aus. Wenn man das wieder anmacht, hat man das Problem, dass man das Handy neu starten muss. Und das könnte halt ein bisschen nerven. Wie gesagt, das Ding ist, glaube ich, entwickelt von einem Ein-Mann-Entwickler. Was ich ganz interessant fand, an meiner ersten Test-Location hatte ich eine Marble hingeschmissen und einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Und plötzlich sah ich in direkter Umgebung noch das, also die Marble ist so eine glitzernde, glimmende Blase, sieht so ein bisschen feenhaft magisch aus. Und ich habe da halt eine platziert, habe die so beschriftet, habe da Input, also habe da so Informationen reingegeben. Und plötzlich sah ich nicht weit entfernt noch so eine Marble. Die habe ich angeklickt und kriegte plötzlich eine Information zu einer nahegelegenen Kirche. Daneben an ist eine Kirche gewesen und plötzlich habe ich Informationen zu der Kirche gekriegt und ich wurde konnte die Marble ja eben anklicken und wurde von der Marble direkt auf den Wikipedia-Artikel zu der Kirche verlinkt. Und das fand ich ganz interessant, weil wenn das im Spiel oder in der App richtig integriert ist, wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch Cottbus, Handy weiß ja im Prinzip, wo ich bin, in welche Richtung ich gucke. Die Marbles können platziert werden und ich stehe vor der Klosterkirche oder vor dem Elbenwaldladen und ich klicke halt drauf und kriege direkt die Verlinkung über die Marble zu dem Laden hin. Das ist im Prinzip so eine Erweiterung von, naja, Google Maps, wo man ja auch auf der Karte im Prinzip sehen kann, wo man ist und dementsprechend dann auf die Homepage bzw. mehr Informationen über diesen Ort kriegen kann. Das fand ich halt ganz cool. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Frisst viel Akku, macht Spaß, ist durchaus sinnvoll. Ich weiß nur noch nicht, wozu oder ob das richtig bei Geocaching eingebunden werden kann. Dann war es es eigentlich schon. Ich verlinke euch noch ein Video. Da hat der Entwickler, dieser Julius Freund, der hat noch so einen kleinen YouTube-Channel. Da hat er, was ist die Marble Prototype App, eine Erklärung. Eine richtige Erklärung ist es nicht, aber ich verlinke es euch, ist auch ganz interessant. Da könnt ihr mal kurz reingucken, der zeigt da irgendwie, wie er so ein Lied da irgendwie integriert. Jo. Und dann soll es das dazu schon eigentlich gewesen sein. Probiert die App mal aus, wie gesagt, die frisst viel Akku, müsst ihr gucken, eventuell Handy Neustart dann mal. Aber vielleicht wohnt auch in der Gegend, wo schon ein paar Marbles rumliegen. Ich habe gesehen, in Berlin gibt es einige Marbles. Das wären so die nächsten von mir aus gesehen. Beziehungsweise die zwei Test-Marbles, die ich jetzt hier gestartet habe, gelegt habe. Im Cottbus, beziehungsweise so in Richtung Forst. Gut, dann soll das gewesen sein. Wer die Kommentare nicht interessiert, der muss jetzt ausschalten. Weil jetzt geht nämlich die Kommentarlese los zum lieben Umi, der sich sehr viel Mühe gegeben hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er Umi oder das Umi heißt. Also bei uns im Kommentieren sitzt unter dem Titel das Umi. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt chronologisch die Kommentare mir vornehmen. 3, 6, 10, sind ein bisschen über 20. Aber zu manchen habe ich ein bisschen was zu sagen, zu manchen nicht so viel. Das werden wir schon ganz gut hinkriegen. So, am 10. November hat er geschrieben, auf die Folge Geogedöns 17, AMP, A Million Places. Ihr erinnert euch, das war dieses Spiel mit dem Diamanten, die man von A nach B transportiert hat. Und die hatten so ein komisches abstraktes Zielsystem. Je länger man den Diamant bei sich im Portfolio hatte, desto weniger Punkte hat man dafür gekriegt. Also das war ganz interessant. Da schrieb er, AMP war definitiv eines meiner liebsten GPS-Spiele. Leider wurde es ohne Vorwarnung mit Einführung der DSGVO eingestellt. Wurde wohl trotz toller App keine Möglichkeit gefunden, das Game positiv zu finanzieren. Ja, ich habe mal geguckt, die App ist wirklich weg, beziehungsweise die Seite ist offline. Irgendwo gab es einen Link von irgendeinem Entwickler, würde ich behaupten, der nochmal was dazu kommentiert hat. Das tut mir sehr leid, obwohl ich auch sagen muss, also wir haben die ausgetestet und der Spielspaß war relativ schnell weg, also da hat so ein bisschen zusätzlicher Input noch gefehlt oder so eine langanhaltende Motivation, das Spiel zu spielen. Aber interessant, dass die DSGVO da, wenn die wirklich der Grund ist, dass die es wirklich geschafft hat, da so einen Player vom Markt zu bringen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen Sinn hat, also dass die das verhindert hat, weil ja, ich glaube, das war so ein Vier-Mann-Entwicklerteam. Die haben bestimmt da einiges zu tun gehabt, um das Ganze entsprechend anzupassen. Und wahrscheinlich sinkt da die Motivation recht schnell, wenn es da entsprechendes fehlendes Feedback gibt. So, der nächste Kommentar bezieht sich dann, oh, er springt hier. Also die AMP-Folge war die 17, dann gehen wir da direkt zur 102. Das ging um die Grapevine Treasure Hunt App. Das Stiftkratzen ist schon etwas fies, wenn man den Podcast mit Kopfhörern hört. Das Stiftkratzen war im Intro. Ich habe dem Obi in der Folge eine Podcast-Befreiung ausgestellt, die mit dem GIF geendet hat, jetzt allerdings verlängert wurde, weil er ja jetzt umgezogen ist und immer noch auf sein Internet wartet. Mein letzter oder mein aktueller Wissensstand ist der, dass er zum 27. Dezember ist ja nur noch 3 Wochen hin, vielleicht Internet haben wird. Ja, dann sehen wir weiter. Da, der nächste Kommentar. 14. November geht um GeoGedöns 94 Harry Potter Wizards Unite. Danke für diesen schönen Podcast. Nach 2 Tagen Testen hatte ich Wizard Unite für mich als uninteressant gelöscht. Zum einen bin ich nicht der Harry Potter interessiert, zum anderen bewege ich mich gerne, musste zum Sammeln gefühlt mehr stehen bleiben als bei Pokémon Go. Und Pokémon Go war mir ohne Pokémon Go Plus schon zu langweilig. Vieles empfinde ich anscheinend auch wie Obi und werde Wizard Unite nicht weiter verfolgen. Richtig, das ist das große Problem, glaube ich, was Wizard Unite hat, dass man wirklich eben nicht an während der Bewegung eine Aktion durchführt und geht, sondern dass man speziell durch die Zauberergeschichten ewig lange daran gebunden ist, da irgendwo vor Ort zu stehen oder halt durch diese Zauberbefehle da irgendwas zu machen. Obwohl man ja sagen muss, wenn man halt so eine Einsammelgeschichte triggert, endet die ja nicht, wenn man aus dem Radius rausgeht. Also man spielt die wirklich konsequent durch, bis entweder wie hieß es, das Debakel verschwindet oder man es halt selber beendet. Dementsprechend kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen. Und ja, bei Harry Potter ist es so, man muss halt im Harry Potter-Universum drin sein, damit man das interessant findet. Und tja, ich bin da angefixt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, aber ich fühle mich von Harry schon angesprochen, vom Potter-Universum. Also da hat die Rowling was ganz Gutes fabriziert in meinen Augen. Und dementsprechend bin ich da gut dabei. So, der nächste Kommentar. 17. November zur Nullnummer. Da fängt er dann mal ganz von vorne an. Er wusste gar nicht, dass ASP-FanCB ein Mann der ersten Stunde war. Ein Gruß an dieser Stelle auch an ihn. Ja, die kennen sich von FlexDeck. Das sind nämlich beides FlexDeck-Spieler. FlexDeck-Begeisterte. Zur FlexDeck-Folge hat er gar nicht kommentiert, würde ich behaupten. Na, mal gucken. Nächster Kommentar, Waymarking 004. Ach, seht ihr, vorhin habe ich schon erwähnt. Waymarking habe ich eigentlich ganz gern gemacht und auch einige veröffentlicht. Leider ist nicht nur das Anlegen kompliziert, sondern auch das Suchen ohne schöne Map, sowie auch das Ziehen der GPX. Schade, dass Groundspeak Waymarking so stiefmütterlich behandelt. Ja, voll Agreement. Gehe ich komplett mit. Waymarking ist eine schöne Geschichte, gerade weil es eben so zu Sehenswürdigkeiten, zu schönen Sehenswürdigkeiten führt, aber wird wirklich stiefmütterlich behandelt. Die Frage ist, wenn es publiker wäre, wenn es bekannter wäre, ob das wie bei Geocaching dann solche Auswüchse hätte wie Power Trails oder halt lieblos hingeworfene Dosen, dass es dann eben lieblos gestaltete Waymarks gibt. Das wäre halt eine Frage, die müsste die Zeit dann beantworten. Nächster Kommentar, GeoGedöns 005, Geocaching Post Office. Ich muss zugeben, dass GPO ein mir bisher völlig unbekanntes Thema war. Danke an diesen Podcast. Die Seite http://geopostoffice.com ist wieder mal ein Opfer der DSGVO. Auch hier ein Gruß an ASP-Fan. Ja, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, ob die Seite wirklich down ist, aber ich vermute mal, wenn er das schreibt, dann würde es schon stimmen. Ja, stimmt, steht da. Okay. Durch die Unsicherheit bezüglich der neuen Datenschutzgrundverordnung ist diese Seite vorübergehend offline. Wir bitten um Entschuldigung. Tja, schade. War eine schöne Übersichtsseite. Gut, ja, wie gesagt, Seite ist offline. Und aber das Geocaching Post Office funktioniert immer noch, läuft immer noch. Auch sei an dieser Stelle mal hingewiesen auf Linis Postbox. die ja von Mega-Event zu Mega-Event wandert. Also die kann auch genutzt werden, um Geocachern Post zu schicken. Ist sogar noch eine Runde sicherer, würde ich behaupten. Nächster Kommentar, beziehungsweise nächster Übernächster bezieht sich auf die Folgen 006 und 007. Das waren die, wo ich die Räderschnitzer-Runde gemacht habe. Teil 1 und 2 war eine lange Geschichte, deswegen habe ich das 2 geteilt. Zu Teil 1 sagt er, musste beim Seepferdchen-Spleen schmunzeln. Bei mir ist es Garfield, den ich aber leider noch nicht als kleine Messingfigur gefunden habe. Somit wurde es kleine Glücksschweinchen, die aber inzwischen alle sind. Dann musst du neue nachkaufen. Der Chinamann ist doch da. Die gibt's doch da reichlich. Zu Teil 2 sagt er, zu den Favoritenpunkten sehe ich es nicht so, dass Groundspeak voraussetzt, dass 90% Schrott sind. Eher ist es so, dass man nicht allen Guten einen Favoritenpunkt geben kann, sondern doch eher denen, die auch bei guten Caches noch hervorstechen. Wobei die Erfahrung zeigt, dass man selbst bei 10% immer noch genug Favos auf Tasche hat, soweit ich mich aus meiner Premium-Zeit noch erinnern kann. Was ich unehrlich von Groundspeak finde, dass man keine Anti-Favos geben kann. Es gibt bei uns einige Favoriten auf Mysteries, die kaum einer findet, also gegebenenfalls auch von vielen ignoriert oder nicht gelöst werden. Wäre ja auch mal ein wichtiges Feedback. Ansonsten hat es aber viel Spaß gemacht zuzuhören. Ja, Favoritenpunkt ist ein Thema an sich. Ja, wie gesagt, er sieht es nicht so. Für mich ist es rein mathematisch schon so, für jeden 10. gefundenen Cache kann ich einen Favoritenpunkt vergeben. Damit sagt, finde ich, schon der Betreiber, dass 9 von 10 nicht so gut sind und der 10. dann halt irgendwie besonders hervorgehoben wird. Aber wie gesagt, ich sehe das mehr mathematisch. Er spricht ja diese Anti-Favoritenpunkte an. Ja, aber das ist halt nicht Ami-Stil. Also Ami-Style, amerikanischer Stil. Bei Groundspeak ist alles schön. Also Groundspeak ist eine schöne, heile Welt. Da gibt's das Negative nicht. Ob das nur gut ist oder schlecht, muss jeder für sich selber entscheiden. Nächster Kommentar, Geocodions Folge 08, Zeiter. Es gibt bei Zeiter auch bei den Zeit selbst eine Kartenansicht zum Suchen. Einfach in der Einzelansicht eines Zeit auf das Foto tippen und es werden blass 3 Auswahlmöglichkeiten eingeblendet. Melden, teilen und Karte. Okay, danke für den Tipp. Ich muss gestehen, ich habe Zeiter seitdem gar nicht mehr angehabt. Ich müsste auch mal wieder reingucken. Na, ich nehme es mir mal vor, fürs nächste Jahr, nächster Neujahrsvorsatz. GeoGenius 009, nächster Kommentar, Geohashing. Ein mir bisher unbekanntes Spiel, wobei ich das gleiche Problem wie bei Geodashing habe. Der Geohash-Druid sagt mir den nächsten Punkt in 47,587 Kilometer an. Ich gehe gerne mal nach draußen und laufe eine Runde durchs Viertel. Ich fahre auch gerne mal mit Familie nach Cottbus und mache dort ein paar Cash bzw. sammle Badge und Flaggen. Gruß an Flexdeck. Aber nur mal so irgendwo mit dem Auto hinfahren und dann auf irgendeinem Acker rumlaufen, das überlasse ich anderen. Ja, es ist, glaube ich, so die Sinnhaftigkeit des Spiels. Eben andere sagen, wie in den Wald gehen und Tupperdosen suchen, ist doch Quatsch. Ja, das ist halt das Geohashing. Dann, nächster Kommentar, Geogedöns Folge 10, Leap Day 2016. Das war die Folge, ich muss aber vorlesen. Schöner Bericht über ein GC-Event. Schade, dass man von solchen tollen Events meist im Hinterher fährt. Gehe selten zu Events, da ich kaum jemanden aus der Community kenne. Das kann man ändern, Omi, das kann man ändern. Komm einfach vorbei. Gehe mangels Interesse an Mystery-Lösungen. Kann auch keine bieten, auch immer nur schwer mit anderen Cachern ins Gespräch kommen und auch kein Logbuch liegt 15 Minuten am Döner-Tresen-Events mag. Dazu muss ich sagen, klar, bei uns bei den lokalen Events werden schon mal Mystery-Lösungen getauscht, das kann ich nicht ausschließen, aber ich habe bisher noch nie erlebt, dass das eben exzessiv gemacht wurde. Was ich mal erlebt habe, dass gerade ein Mystery rauskam, kurz vor einem Dönerstag. Und der war natürlich Thema beim Dönerstag, aber da wurde gemeinsam gerätselt. Also das war auch nicht so, dass einer was wusste und das gesagt hat, sondern man hat gemeinsam versucht zu lösen. Und unsere Dönerstage in Cottbus, die dauern immer länger als 15 Minuten. Da kann man schon mal eine Stunde oder zwei verbringen und die sind meistens sehr, sehr witzig. Ich habe noch nicht zu Ende gelesen. Daher sind solche Themen-Events für Cacher wie mich viel interessanter. Bisher habe ich nur wenig wirklich tolle Events besucht. Ein Mega-Event am Deutschen Eck in Koblenz und Events vom Potsdamer Cacher Lilly64, der von seiner Fahrradweltreisen dir Vorträge-Events macht. Mal schauen, habt da was von einer verrückten Geolausitz gehört und 2020 dürfte ja wieder ein Schaltjahr werden. Das ist korrekt. Verrückte Geolotus kann ich empfehlen. Und die Potsdamer Cache vom, oder die Cache vom Potsdamer Cacher sagen mir gerade gar nichts. Aber ich weiß, dass es in Bautzen, also hier Bautzen-Radeberg, also südlich von hier, gibt es in Sachsen, gibt es irgendwo was, da wird in regelmäßigen Abständen Event ausgerichtet, die sich thematisch mit irgendwelchen Ecken der Welt beschäftigen.
Da gibt's, ich weiß nicht, ob es Tiervorträge gibt, aber da gibt es auf jeden Fall Vorträge, wo diejenigen was darüber erzählen, über ihre Weltreisen. So, nächster Kommentar, 21. November sind wir schon. Ach, Flexdeck, Nummer 15. Als Flexdeck-Spieler seit 2015 kenne ich die beiden auch schon persönlich und durfte ihnen auch schon ab und zu meine Meinung sagen. Auch wenn ich generell Flexdeck mag, ist es mir persönlich leider noch zu viel Mansi. Aber so ist es manchmal und Geschmäcker sind verschieden. Spaß macht es trotzdem, auch wenn man nicht nur auf der Autobahn unterwegs sein will. Am besten sind die Specials wie die Halloween-Hexen aus Oster-Special und die neue Jump'n'Run ist auch nicht schlecht, nur irgendwie etwas hektisch. Erstens... Gedanken oder Notiz an Obi und an mich, wir müssen mal Mansi machen, das haben wir ihm noch gar nicht gemacht. Zweitens gehe ich wieder komplett konform mit dem Kommentar, es kann ziemlich öde sein, wenn man halt diesen reinen Sammelaspekt nimmt, aber diese Sonderaktionen, die sich ausdenken, die sind wirklich geil, beziehungsweise beleben das Spiel unwahrscheinlich. Gerade läuft wieder irgendwas mit Football? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich muss den ASP von nochmal fragen. Der kann mir das sicher erklären. Aber ja, da ist irgendwas am Machen. Da sind sie wirklich engagiert und toll. Oh, jetzt kommt ein langer Kommentar. Gut, Geogedöns 14, Kovades Geocaching. Auch wenn der Link zum Blog nicht mehr funktioniert, hatte ich auch schon häufig meine Gedanken zu diesem Thema. Ich muss mal... Moment. Falsch geklickt. Nochmal bitte. Oh. Dies ist eine kurze Werbeunterbrechung. Ich muss mal einmal verklickt und schon geht's los. So, Link in neuem Tab öffnen. Der Link funktioniert nicht mehr. Welcher Link funktioniert nicht? Oh, der Kocherreiter-Link funktioniert nicht mehr. Von Alex, der Link ist kaputt. T5, soll das ein Witz sein? Vom 26.04.2016 ist offline. Der Kocherreiter aufhört? Moment. Kocherreiter auf Tour. Das gibt's noch. Ach, der hat irgendwas umgestellt. Kann es sein? Ja, der hat vom WordPress umgestellt auf das andere. Ah, da muss ich nochmal gucken. Den werde ich irgendwie nochmal neu setzen. Ja, gut. Also, wie gesagt, der Link kommt irgendwann neu. Der funktioniert nicht mehr. Auch war ich schon mal ein Bootscash-Owner, allerdings mit einer T-Wertung 3,5, war ja erschwimmbar. Manchmal muss ich schmunzeln bei all diesen Flachland-Baum-T5, wo sich alle Kletterspezialisten stolz auf die Schulter klopfen. Vor allem, nachdem man in den Alpen und Dolomiten 3 bis 4 Stunden lang Berge hochwandern klettern musste, um dort einen T2,5 klettern zu dürfen, bevor man den Rückweg antrat. Wir haben gefühlt im Flachland im und um Berlin mehr T5, als in den Alpen zu finden sind. Da fahre ich dann lieber Boot, um meine T-Werte in die Statistik zu holen. Ich weiß ja, wo ich schon war und was ich für Cash-Stunden geleistet habe. Generell sehe ich immer... mehr das gleiche Problem. Es geht nicht mehr darum, einen schönen Ort zu finden, dann dort einen schönen Platz für eine Dude zu finden und dann dessen die T- und D-Wertung im Listing einzustellen, sondern es geht darum, dass man einen bestimmten D- und T-Wert-Cache legen will und sucht danach den Ort aus. Und kein passender Berg und passendes Gebäude in der Gegend ist, bammelt das Ding dann halt am Baum oder schwimmt auf dem Wasser, je nach eigenen Hobbys und Interesse. Ja, das sehe ich absolut genauso. Die Entwicklung zum Statistikteil beim Geocachen schreitet ja immer weiter voran. Aktuell habe ich so ein bisschen das Empfinden, der neue heiße Scheiß ist nicht mehr möglichst viele Dosen zu finden, also seinen Fundzählen noch umzutreiben, sondern jetzt muss man möglichst viele Arten von verschiedenen Caches besitzen, beziehungsweise die Icons gesammelt haben, also auch Events veranstaltet haben. Ich glaube, der absolute neue Überscheiß ist gerade Mega-Owner zu sein. Also das ist, glaube ich, gerade sehr wichtig, dass man mal ein Mega-Event mit Hauptveranstaltet hat. Das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen vielleicht sogar wichtiger als die D- und T-Wertung. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Kommentar. Diesmal ist ein bisschen gesprungen. Er springt nämlich direkt von Folge 14 zu Folge 89. Und das war der Besuch beim Giga-Event in Berlin 2019. Der Kommentar war, obwohl selbst Flexdeck ein Paraveli... Ich fange nochmal an. Obwohl selbst Flextech ein Parallelevent anbot und ich das Giga in Berlin von zu Hause mit ÖPNV erreicht hätte, habe ich es terminlich nicht hinbekommen, auch zum Giga zu kommen. Daher danke für die Impression. Ich muss zugeben, dass ich die Krypto-Vortrag am Anfang jetzt nicht so spannend fand, liegt aber eher an meinem Desinteresse, da diese ganze Krypto-Mysteries für mich nichts mit GC zu tun haben. Danach hat es mir wieder Spaß gemacht zuzuhören. Ja, die Flextech-Parallel-Event-Geschichte war witzig. Wer es noch nicht oder der eine oder andere wird es wissen. Es gibt Ausschlussklauseln bei Groundspeak. Also wenn man ein Mega- oder ein Giga-Event veranstalten möchte, muss man mit Groundspeak einen gesonderten Vertrag machen. Und dieser Vertrag klammert ein paar Sachen aus, die man nicht anstellen darf. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich den gespeichert habe. Moment. Da müsste drin sein. Geht gleich los. Da ist er. Und da steht zum Beispiel drin, Sponsorship Requirements. In consideration for the sponsorship benefits provided by Geocaching, we require Geocache Listing Service Exclusivity for our Mega Giga Event. This means that unless you have Geocaching's written permission indicating otherwise, Mansi, Eventsy, Open Caching, Flextech, Ingress and similar services may not be included as sponsors or exhibitors, ja, for your Mega Giga Event. Übersetzt, dadurch, dass Groundspeak das Ganze sponsort beziehungsweise teilsponsort und das Ganze exklusiv auf ihrer Listing-Plattform anbieten für diese Mega-Giga-Event-Geschichte, verbieten sie quasi, dass die Geocaching-Alternativen, dass halt Geocaching-Alternativen ist es nicht, dass bestimmte Spielarten nicht auf den Events als Sponsoren oder als Aussteller vertreten sein werden, dürfen. Das wären Mansi, Eventsy, Open Caching, Flextech, Ingress und ja ähnliche Services, diese aber nicht näher beschreiben. Da ist zwar eine kleine 1 dran, die das irgendwie markieren soll, aber in dem Vertrag, der mir vorliegt, ist die 1 nicht definiert. Also keine Ahnung, was weiter heißen soll. Ich wundere mich ein bisschen, weil da zum Beispiel Pokémon Go nicht auftaucht. Warum ist denn da Ingress dabei, aber nicht Pokémon Go? Oder Harry Potter Wizard Unite? Gibt ja ein paar schöne Geschichten. Ich glaube, man will sich mit dem Platzhirsch nicht anlegen. Also ich glaube, ein offener Affront gegen Pokémon wäre nicht wünschenswert von Geocaching. Also das, ja. Obwohl natürlich auch die andere Frage ist, ob Niantic mit Pokémon Interesse hätte, auf ein Geocaching-Mega- oder Giga-Event sich zu präsentieren. Ich vermute mal eher nicht. Bei Ingress sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, dass die Community noch ein bisschen, ich sag mal, kundenzentrierter, also da wird noch mehr von den Leuten ausgemacht. Ja, Flextech, klar, Open Caching sowieso. Mansi, okay. Obwohl, also im deutschen Raum ist Mansi, glaube ich, relativ tot. Eventsy ist quasi die Event-Variante von Mansi, also ist jetzt auch nicht so die große zu fürchtende Konkurrenz, denke ich. Ja, und Flextech war halt beim Giga in Berlin, die durften halt nicht aufs Gelände drauf und haben dann darauf reagiert, indem sie relativ nah am Eingangsbereich zum Eventgelände irgendwie was aufgebaut hatten. Ich glaube, die hatten ihr großes Auto mit und ein Zelt und haben da im Prinzip so ein bisschen gestanden, haben da Werbung gemacht und ja, hatten durch den Eingangsbereich, glaube ich, eben auch jeder Eventbesucher, der da erschienen ist, kam mit Flextech in Kontakt. Das dazu. Dann springen wir wieder zurück, diesmal auf die Folge 13, der 10. Cottbuser Cacher Stammtisch. Kurzer Kommentar, lustig die alten Geschichten zu hören. Ja, ich fand's auch lustig. 10. Cottbuser Cacher Stammtisch. Was gab's denn da? War das der mit dem Jäger im Wald? Oh, jetzt habe ich schon wieder das Feld zugeklickt. Oh nein. Nee, wir haben Resümee gezogen über die vergangenen Stammtische. Ja, das war witzig eigentlich, fand ich. Ja, das war ganz interessant. So, nächster Kommentar. GeoGedöns 21, Gargoschke-Event. Hab immer einen riesen Respekt vor Ona, die ein Event so komplett veranstalten, inklusive Orga, Losziehen und Catering. Ich ziehe ehrfurchtsvoll meine Mütze, hört sich alles sehr spannend an. Lieber Umi, das ist spannend. Du kommst gerne mal vorbeikommen, du bist herzlich eingeladen. Ich gebe dir ein Getränk aus. So, machen wir das. Machen wir mal einen schönen Anreiz. Ja, also komm mal vorbei beim Gargoschke-Event. Das lohnt sich immer. Findet jedes Jahr im September. Der Obi würde mir jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Schlag mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geben. Ich glaube, das erste oder zweite Septemberwochenende. Ich glaube, das erste. Einfach mal einen Kalender gucken. Ansonsten schreib mir eine Mail. Ich versuche dich teilautomatisiert zu erinnern. Nächster Kommentar. Wir springen wieder nach vorne. GeoGedön 92. Von Chord zu Street Complete. Diesen Podcast hatte ich mal außer der Reihe gehört, da ich Street Complete bisher nicht kannte. Seit diesem Podcast bin ich Street Complete Fan. Ich hatte schon länger einen OSM-Account, allerdings war mir die Bearbeitung zu komplex und ich bin mir zu unsicher, dort etwas kaputt zu machen. Mit Street Complete habe ich diese Befürchtung nie und es macht mir viel Spaß, die Fragen vor Ort zu beantworten. Auch erste Meldungen von mir wurden bisher immer zügig bearbeitet. Danke für diesen Tipp. Wer es nicht gehört hat, Street Complete ist so eine Art Fragetool, dessen Antworten der Nutzer gibt und die dienen dazu, eine USM-Karte zu vervollständigen bzw. zu verbessern. Man kann halt, ja, wirklich ohne großen technisches Verständnis oder ähnliches, man startet die App, sieht Fragen in der Nähe, klickt die Frage an, kann die Frage beantworten, fertig. Und irgendjemand, der technisches Verständnis hat, pflegt das Ganze auf die USM-Karte ein. Und das ist genauso, wie er das sagt. Man kann halt, ohne dass man irgendwas kaputt machen kann man da helfen, die USM-Geschichte, ja, weiter aufzubauen und zu perfektionieren. So, wir springen zurück zu GeoGedöns 23, GIF-FTF-Hunter. Vom GIF hatte ich bisher noch nicht viel mitbekommen, außer dass ASP-FanCB fleißig eure Events auch bei FlexTech als Event anbot. Nun bin ich etwas schlauer, was dahinter steckt. Ich muss zugeben, dass es der erste Podcast nicht durchgängig gehört habe und immer wieder Pausen brauchte. Das lag aber daran, dass ich das eben gehörte, immer wieder mit dem Film vergleichen musste, den ich bisher auch noch nicht kannte. Also immer wieder hin und her wechselte. Ja, das klingt auch, das hört sich mal sehr spannend an, finde ich, wenn man so überlegt. Da ist jemand, der hört sich den Podcast an und wenn wir halt über die Filme reden, beziehungsweise die Filme rezensieren, dann guckt er sich den Film live an und macht sich so deine Gedanken. Das ist auch eine ganz coole Art und Weise, glaube ich, so ein GIF-Event Revue passieren zu lassen. So, und jetzt, was soll ich sagen? Wir haben's. Das sind jetzt erstmal soweit alle Kommentare, die vom lieben Umi reingekommen sind. Ja, ich denke, nee, erstmal vielen, vielen Dank, Umi, nochmal an dieser Stelle für die Kommentare. Es macht wirklich Spaß, die zu lesen und zu sehen, dass sich da so jemand noch das alles nachhört und sich so seine Gedanken macht. Und ich freue mich. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen auch dir ein paar Sachen beantworten. Ja. Und dann soll es das an dieser Stelle schon gewesen sein, würde ich behaupten, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ja. Dann wünsche ich euch, naja, eine angenehme Nacht. Nee, kommt drauf an, wenn das früher, das ist ja blöd. Ich sag einfach mal Tschüss. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.